und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema: gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache. Wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 141. Ich habe diese Woche in der Story auf Instagram bei Charlotte Kurt gesehen, dass sie darüber gesprochen hat, was sie für eine schöne Erfahrung mit einer Ärztin gemacht hat, wie empathisch und respektvoll und positiv das Ganze war. Und ich fand es richtig, richtig schön, weil sie hat ja auch gemeint, ne, zu Recht, dass wir ganz oft so dieses Negative hören und damit verstärken wir natürlich auch Ängste. Also umso besser, dass es auch diese positiven Rückmeldungen gibt. Leider ist es so, dass mich jetzt zu dieser Podcast-Episode auch eher ein negatives Beispiel inspiriert hat. Aber wir wollen uns jetzt mal angucken, was denn da dran ist. Und dann ist auch der Plan, dass du gestärkt aus dieser Episode rausgehst. Und nächste Woche kommt dann nämlich auch gleich noch eine weitere Episode, die darauf aufbaut, also dass wir, jetzt wäre ich total kryptisch hier, ne, zwar in einer Welt leben, wo wir das System verändern müssen, aber du ja auch in der Welt, in der Zeit bestehen musst. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die Sache an und dann gucken wir aber auch, was du für Tools dann benutzen kannst, um da besser zu bestehen. So, das war total kryptisch. Um was geht's hier eigentlich? Das Thema ist heute, verbessert eine Gewichtsabnahme den Stoffwechsel? Und ich hatte jetzt eine Klientin, die ist bei mir im Mentoring, die hat mir, wie so viele vor ihr, muss ich auch leider sagen, eine Erfahrung geschildert. Sie hat von ihrer Ärztin eine Diagnose erhalten und dann direkt dazu die Empfehlung abzunehmen. Und das Schlimme finde ich, sie hat vorher mit derselben Ärztin in demselben Gespräch von ihrer Diätvergangenheit berichtet, von essgestörten Verhaltensweisen berichtet, von einer therapiebedürftigen Essstörung berichtet und trotzdem hat sie einfach, ja, wieder so diese Empfehlung, nur so ganz nebenbei, weil Ärztinnen oder Hausärztinnen haben ja auch gar nicht die Zeit, da wirklich eine Ernährungsberatung zu machen, sondern einfach nur diese Empfehlung, ja, jetzt lassen Sie das und das und das weg und dann wird's auch irgendwie besser. Das war jetzt leider für die Klientin überhaupt nicht hilfreich, weil das natürlich ganz, ganz viele Sachen in ihr hochgeholt hat. Ne? Zum einen ist sie auch im Gesundheitswesen tätig, das heißt, auch im beruflichen Thema kommt da immer wieder dieser Schamkontext, ja, dieses Schamthema, aber natürlich auch in Privatgesprächen, so dieses, ich bin im Gesundheitsbereich tätig, müsste man mir das nicht eigentlich auch ansehen? Warum kann ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht? Und ich finde, dazu müssen wir mal ganz, ganz dringend ein paar Dinge sagen. Und zwar möchte ich hier in der Episode heute Argumente für den gewichtsneutralen Ansatz herausarbeiten, und zwar sowohl für BehandlerInnen als auch Privatpersonen. Und eine ganz wichtige Sache, bevor wir loslegen. Du musst nicht diskutieren. Du musst niemals das begründen, warum du einem gewichtsneutralen Ansatz folgst. Du musst niemanden irgendwie von deinem Standpunkt überzeugen, das funktioniert oft eh nicht. Also wenn jemand nicht, ich sage immer so gern, ready, reachable und teachable ist, also bereit, erreichbar und auch noch gerne was lernen möchte, wenn das nicht der Fall ist, dann hilft es oft einfach gar nicht zu diskutieren, weil dann redest du und du wirst aber die andere Person überhaupt nicht erreichen. Du wirst ja vielleicht ein bisschen was, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie was Schlechtes wäre oder dass du das nicht machen sollst oder dass es Zeitverschwendung wäre, ja, das nicht unbedingt, aber von sich aus von vornherein klar zu machen, ich kann wahrscheinlich niemanden überzeugen. Ich kann mal meine Argumente darlegen und dann habe ich es aber nicht in der Hand, was die Person damit macht. So, wir gucken uns jetzt also an, welche Argumente es für den gewichtsneutralen Ansatz gibt, und zwar zum einen im beruflichen Kontext als auch so im privaten Umfeld. Dazu müssen wir uns natürlich, oder dazu müssen wir gar nichts, ne? Aber dazu dürfen wir uns erstmal das Gesundheitssystem angucken. Das basiert leider auf gewichtszentrierten Gesundheitspolitiken und Praktiken, und bereits in der Ausbildung oder im Studium wird vermittelt, dass Dicksein etwas in Anführungszeichen Schlechtes ist. Und wir lernen eigentlich in jedem Gesundheitsberuf, also mir ist noch keiner begegnet, wo das nicht so wäre, lernen wir nicht sauber zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden. Also das geht ganz schnell, dass wir plötzlich irgendwie hören oder dass wir das auch selber sagen, dass Dicksein ungesund ist und dass ein hohes Körpergewicht bestimmte Krankheiten verursacht. Und das verinnerlichen beispielsweise auch angehende ÄrztInnen oder andere GesundheitsdienstleisterInnen während ihrer Ausbildung, während ihres Studiums, dass Dicksein etwas in Anführungszeichen Schlechtes ist und dass wir das auf jeden Fall vermeiden und auch bekämpfen müssen. Und all das führt ganz oft zu unbewussten Vorurteilen, die dann ganz oft zu falschen Schlussfolgerungen führen. Und ich dachte, dass ich mal ein paar Sätze aus meinem Buch dazu vorlese, weil da haben wir das nämlich total gut auf den Punkt gebracht. Bin hier super vorbereitet. Ganz offensichtlich, muss erstmal mein Buch finden. Und zwar, ich lese auf Seite 73. Unbewusste Vorurteile führen zu falschen Schlussfolgerungen. Hast du schon mal etwas von selektiver Wahrnehmung gehört? Mit diesem Begriff wird das psychologische Phänomen bezeichnet, dass bei der Wahrnehmung nur bestimmte Aspekte der Umwelt aufgenommen und andere ausgeblendet werden. Einfach gesagt, wir sehen oft nur das, was wir sehen wollen. An sich ist die selektive Wahrnehmung nichts Schlechtes, denn sie schützt uns vor einer geistigen Überlastung, hilft uns, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und dementsprechend zu filtern. Gefährlich wird es dann, wenn wir dadurch immer nur unsere bereits vorhandenen Vorstellungen und Urteile bestätigen und auch falsche Schlussfolgerungen nicht mehr überprüfen. Ein Beispiel. Eine Ärztin empfiehlt einer Patientin eine Gewichtsabnahme, weil sie schon häufig die Erfahrung gemacht hat, dass sich dadurch Beschwerden und Krankheiten verbessern. Ohne weitere Reflexion bestätigt sie das automatisch immer wieder in ihrem Glaubenssatz, dass der schlankere Körper auch der gesündere Körper ist und eine Abnahme in so gut wie jedem Fall die Gesundheit verbessert. Was sie dabei ausblendet, eine Diät geht häufig auch mit einer Veränderung von anderen Verhaltensweisen einher, wie zum Beispiel mehr Bewegung, einem besseren Stressmanagement, mehr Schlaf, mehr Obst und Gemüse, was häufig in unbegrenzter Menge erlaubt, aufgrund der relativ geringen Energiedichte, oder weniger Alkohol, da dieser kalorienmäßig sehr zu Buche schlagen würde. Diese Veränderung des gesamten Lebensstils hat unabhängig vom Gewicht einen gesundheitsfördernden Einfluss, den sie dann aber fälschlicherweise der Abnahme zuschreibt. Die Ärztin sieht infolge ihrer selektiven Wahrnehmung ausschließlich die Gewichtsabnahme und die verbesserten Blutwerte und übersieht dabei eventuell sogar, wenn die Patientin in essgestörte Verhaltensweisen abgleitet. Wenn die Kilos dann wieder zurückkommen, geht die Patientin möglicherweise aus Scham nicht mehr zu ihrer Ärztin, sodass diese gar nicht mitbekommt, dass die Veränderungen nicht nachhaltig sind. Sie hat keinen Grund, an ihrem Glaubenssatz zu zweifeln und empfiehlt der nächsten Patientin wieder eine Diät. Wir haben hier zwei völlig verschiedene Fragestellungen. Und zwar, und die spielen aber beide hier mit rein. Und zwar ist die eine, ist mein dicker Körper an Erkrankungen schuld? Und die zweite ist, verbessert eine Gewichtsabnahme meinen Stoffwechsel. Und wir sehen hier einen Zusammenhang. Den gibt es auf jeden Fall. Schlanke Menschen sind statistisch gesehen gesünder. Und daraus schlussfolgern wir, schlank sein macht gesünder. Und hier sind wir dann in diesem Bereich, wo wir nicht mehr sauber zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden. Weil wir nämlich aus dieser Schlussfolgerung, die wir dann automatisch ziehen, schlank sein macht gesünder, die Handlung ableiten. Und zwar, alle müssen jetzt schlank werden. Weil wir die These haben, weil wir annehmen, dass Menschen, die eine große Menge Gewicht verloren haben, dann auch dasselbe Krankheitsrisiko haben wie Menschen, die schon immer schlank waren. Und das ist in meinen Augen ein großer Denkfehler, dass schlanke Menschen denselben Stoffwechsel haben wie Menschen, die viel Gewicht verloren haben. Das ist nämlich nicht so. Ich habe mal beim VfWD, das ist beim Berufsverband, ein ganz tolles Seminar mitgemacht, so eine ganz erfahrene Referentin, die hat seit 25 Jahren Berufserfahrung als Ernährungsberaterin und dagegen die bin ich das totale Küken. Und die hat gesagt, und das fand ich ganz, ganz spannend, wenn Menschen von 150 auf 80 Kilo abnehmen, dann sind diese 80 Kilo wie eine Magersucht für diesen Körper, auch wenn das als in Anführungszeichen normales Gewicht angesehen wird. Und woran merke ich das? Dass ich möglicherweise nicht bei dem Gewicht bin, das mein Körper möchte. Ich merke das daran, dass er dann ständig vermittelt, dass es zu wenig ist. Also für diese Personen ist es ein echter Gewaltakt, das Gewicht so niedrig zu halten. Und sie hat da keine Daten dazu. Sie kann das nur aus ihrer Erfahrung bestätigen, dass es nicht sinnvoll ist, stark mehrgewichtige Menschen in Richtung Norm zu begleiten. Und ich habe jetzt mal geguckt, es gibt da tatsächlich keine Daten. Also wir haben keine guten Studien, wo wir vergleichen den Stoffwechsel von Menschen, die abgenommen haben, mit dem Stoffwechsel von Menschen, die schon immer schlank waren. Also ne, diese Studien gibt's schon, aber da werden dann ganz viele Faktoren wieder nicht berücksichtigt. Und wir haben ja auch es werden ganz viele Faktoren nicht berücksichtigt, so dass wir da auch nicht wirklich sicher was ableiten können. Ja, so das gibt uns auch wieder immer nur Hinweise. Und wir haben ja kein Paralleluniversum. Es gibt kein Paralleluniversum, wo ich irgendwie mal kurz hingehen kann und gucken kann, ne, wie jetzt mein Körper und mein Stoffwechsel wäre, wenn ich niemals Diät gemacht hätte. Das gibt es nicht. Wir wissen aber, dass der Stoffwechsel anders ist, denn das lässt sich messen. Und das Stichwort hier ist die Biggest Loser Studie. Und ich habe die in einem Blogpost mal in allen Ausführlichkeiten beschrieben auch. Und dieser Blogpost heißt übrigens 8 Gründe, warum die Show verboten werden sollte. Aber das nur mal so am Rande. Und da sehen wir ganz krass, dass auch 6 Jahre nach der Teilnahme an Biggest Loser der Stoffwechsel noch auf Sparflamme fährt. Also der ist immer noch in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn dich das in allen Einzelheiten interessiert, dann guck da sehr gerne mal in den Blogpost rein. Ich verlinke dir natürlich wie immer den Shownotes. Es ist eine Tatsache, dass der Versuch, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, in den allermeisten Fällen dazu führt, dass die Person danach dicker ist als vorher. Was dann in der Logik, in der ja argumentiert wird, ne, wenn ich sage, eine Gewichtsabnahme verbessert auf jeden Fall die Gesundheit und ich dann aber die Maßnahme, die ergriffen wird, aktiv dazu führt, dass die Menschen dann dicker werden, dann würde das ja in der Logik, in der argumentiert wird, das in Anführungszeichen Problem verschlimmern. Und ich habe auch schon eine Podcast-Episode mal dazu gemacht, das ist die Nummer 81, die heißt Abnehmen um jeden Preis. Verlinke ich dir auch und wenn du möchtest, kannst du da natürlich auch nochmal reinhören. Da gehe ich da noch ein bisschen auch detaillierter noch drauf ein. Und ich will überhaupt gar nicht sagen, dass eine Gewichtsabnahme niemals den Stoffwechsel verbessert. Natürlich kann eine Gewichtsabnahme den Stoffwechsel verbessern. Die Frage, die wir nicht beantworten können, ist das Gewicht für die Verbesserung des Stoffwechsels verantwortlich oder sind es eventuell All die Faktoren, Maßnahmen, Verhaltensweisen, Umwelteinflüsse oder was auch immer, die einfach zur gleichen Zeit passiert sind, als das Gewicht runterging. Und wahrscheinlich ist es auch wieder so eine Mischung aus allem. Wir können einfach nicht genau sagen, was ist jetzt der Grund? Was ist die Ursache? Was ist die genaue Kausalität? Was wir aber sagen können, ist, dass die Abnahme von Fettmasse alleine zumindest wahrscheinlich nicht ist. Weil, wenn wir uns mal das Beispiel Fettabsaugung angucken, wäre das Fettgewebe allein für Krankheiten verantwortlich, dann dürfte es zum einen, also dann müsste es zum einen Krankheiten geben, die nur dicke Menschen haben, aber schlanke nicht. Und wenn das Fettgewebe allein für Krankheiten verantwortlich wäre, dann müssten Fettabsaugungen die Blutwerte verbessern. Also die Blutwerte, die dann Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen oder Diabetes Typ 2 beispielsweise darstellen. Weil das sind ja Krankheiten, für die gerne in Anführungszeichen das Gewicht verantwortlich gemacht wird. Und das tun die aber nicht. Also eine Fettabsaugung alleine verbessert nicht die Blutwerte. Und es gibt da leider aber auch keine großen Studien dazu, nur kleinere. Und die können halt auch wieder nur Hinweise geben. Aber die Hinweise sprechen dagegen. Und na, ich will nicht sagen, dass eine Gewichtsabnahme den Stoffwechsel nicht verbessern kann. Die Frage ist nur, wie viel Anteil hat daran das Gewicht und wie viel Anteil haben eventuell andere Faktoren. Also die Schlussfolgerung in diesen kleinen Studien zur Fettabsaugung ist immer die, dass durch die Verringerung der Fettgewebemasse allein die metabolischen Vorteile der Gewichtsabnahme nicht erreicht werden. Aha. Und das spricht dann wieder für gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, die da wahrscheinlich einen sehr, sehr viel größeren Einfluss haben, als wir glauben, weil wir ja durch unsere gewichtszentrierte Denkweise auch so sehr auf das Gewicht fokussiert sind. Logisch. Und was wir wissen, oder was wir auch wissen, ist, dass ein Gewichtsverlust temporäre Verbesserungen bewirken kann, aber die langfristigen Effekte, die sind oft minimal und unsicher. Und auch hier gibt es schon eine Podcast-Episode, das ist die Nummer 32 und die heißt, ein Gewichtsverlust macht nur vorübergehend gesünder. Also wir haben jetzt auf der einen Seite diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die zeigen, dass Menschen nach Diäten dicker sind, dass eine Gewichtsabnahme nur kurzfristig Blutwerte verbessert und trotzdem wird es aber immer noch empfohlen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir mit Zahlen, Daten, Fakten in dieser Diskussion überhaupt nicht weiterkommen, weil ich persönlich, ich möchte sowieso nicht diskutieren, ob jetzt dick sein ungesund ist oder nicht. Ich möchte eigentlich lieber über Respekt, ich möchte über soziale Gerechtigkeit bei der Gesundheitsversorgung und ich möchte über Menschenwürde sprechen. Und das kriegen wir aber mit den Zahlen, Daten, Fakten nicht hin. Gehen wir doch mal ein bisschen mehr auf die emotionale Ebene und gucken dafür mal nach, was macht denn das mit der Psyche? Und dann sind wir jetzt auch wieder bei meiner Klientin. Ich kann dir sagen, das hat nichts Gutes mit ihrer Psyche gemacht, dass sie eine solche Empfehlung bekommen hat. Wenn GesundheitsdienstleisterInnen suggerieren, dass eine Abnahme auf jeden Fall die Gesundheit verbessern würde, dann verstärken sie damit letztendlich nur noch die Scham, die so viele Menschen erleben, wenn es ihnen trotz aller Bemühungen nicht gelingt, ihr Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Ne? Da sind sie ja noch nie drauf gekommen, dass sie vielleicht abnehmen könnten. Haha. Also, ne, Ironie off. Natürlich. Das verstärkt einfach nur eine Scham, eine Wunde, eine Sache, die eh schon da ist, wo sich schon so viele Menschen selber gesagt haben, ne, ich habe hier versagt, ich kann das nicht und ist nicht hilfreich. Und ich hatte da auch einen spannenden Fragensticker in der Insta-Story. Und zwar hat eine Followerin geschrieben, sie hat den Fersensporn und sie gibt sich selbst die Schuld. Und hat dann gefragt, ist mein dicker Körper dafür verantwortlich? Also Fersensporn habe ich wenig Ahnung, also ich habe da keine Expertise. Deshalb versuche ich die Frage jetzt mal allgemeiner zu beantworten. Können schlanke Menschen auch einen Fersensporn bekommen? Ja klar. Das heißt, auch hier ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Gewicht alleine an dieser Entstehung schuld ist. Schuld in Anführungszeichen. Weil was wäre denn dann die Begründung für schlanke Menschen? Und so viel ich, also soweit jetzt meine nicht vorhandene Expertise in diesem Bereich reicht, entsteht ein Fersensporn in der Regel nicht direkt durch das Körpergewicht, sondern eher durch bestimmte Belastungen, durch eine mechanische Überbelastung der Ferse, durch falsche Schuhe, schlechte Lauftechnik, Fußfehlstellung und so weiter und so fort. Also da könnt ihr euch woanders schlau machen, zum Beispiel bei Alo Work It Training Hamburg. Inken und Alo, die waren hier auch schon im Podcast. Da bin ich mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich da auch irgendwie ein Highlight gibt. Und ansonsten haben die auch regelmäßig Fragensticker, wo man dann diese Frage stellen kann. So, jetzt kann es natürlich aber sein, dass ein hohes Körpergewicht da eine stärkere Belastung darstellt. Einfach weil auf das, was schon schlecht läuft, also falsche Schuhe, schlechte Lauftechnik, Fußfehlstellung, auch noch ein höheres Körpergewicht sozusagen obendrauf kommt. Und ja, eine Gewichtsreduktion kann jetzt eventuell diese Symptome lindern, aber das bekämpft ja die Ursache nicht. Nur weil ich jetzt Gewicht abnehme, heißt es nicht, dass ich danach automatisch eine bessere Lauftechnik habe. Das kann sein, dass ich Gewicht abnehme und dann mir irgendwie denke, boah, ich hätte jetzt irgendwie Bock zu laufen. Und dann suche ich mir einen Trainer oder eine Trainerin und dann zeigt die mir eine Lauftechnik. Und dann habe ich sozusagen indirekt meine Lauftechnik verbessert. Oder ich muss mir da neue Schuhe kaufen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, halt einen neuen Schuh brauche. Oder weil ich halt irgendwie alte Schuhe habe und jetzt nach 10 oder 20 Jahren mich wieder mehr bewegen will. Also indirekt kann das natürlich dann schon was bewirken, aber das Gewicht an sich wird jetzt erstmal keine schlechte Lauftechnik oder falsche Schuhe verändern, also die Gewichtsabnahme an sich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten wirklich ganzheitlich in Betracht ziehen, um dann auch das Problem wirklich effektiv anzugehen und alle Möglichkeiten auch wirklich zeitnah auszunutzen. Weil das passiert ja auch ganz oft, wenn dann Menschen gesagt bekommen, ja, jetzt nehmen sie erstmal ab und dann wird's schon besser und dann wird's halt vielleicht kurzfristig besser, aber dann halt doch nicht. Und dann ist halt auch einige Zeit vergangen. In der Zeit hätte man schon mit effektiveren Maßnahmen oder mit Medikamenten oder was auch immer an die Sache rangekommen. Also das ist halt einfach ein echtes Problem. Und da spielt wieder mit rein, dass dicke Menschen eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben. Wir haben ein soziales Ungleichgewicht. Und deshalb ist es auch so völliger Unsinn, wenn wir diskutieren, ob dick sein ungesund ist oder nicht. Weil solange diese soziale Ungerechtigkeit da ist, werden wir immer an dieser Stelle Äpfel mit Birnen vergleichen. Das bringt einfach nichts. Diese Diskussion, die führt nicht weiter, die ist nicht zielführend. Und was hier dann noch dazu kommt, Stress wirkt als Mediator. Mehrgewichtige Menschen haben oft einen chronischen Stress, weil sie von außen beschämt werden. Ich will damit nicht sagen, dass schlanke Menschen keinen chronischen Stress haben können. Das haben die auch. Ich rede jetzt gerade hier von Diskriminierung, von Stigmatisierung, von dem, was zusätzlich, was wir sozusagen im Gepäck mit uns mittragen, den Stress, den wir uns sozusagen selber machen, durch Prägungen, Glaubenssätze, die wir gelernt haben, durch Selbstwertthemen, was auch immer. Ja, bei mehrgewichtigen Menschen kommt ja da noch obendrauf auf diese persönliche, individuelle Sache, wie die Umwelt auf sie reagiert. Und wir wissen, dass Stress zum einen direkte physiologische Veränderungen, also Veränderungen im Körper, im Stoffwechsel bewirkt, als auch indirekt Verhaltensänderungen, die dann auch beispielsweise zu einer Gewichtszunahme oder einer Verschlechterung der allgemeinen Gesundheit führen können. Was meine ich damit? Es gibt beispielsweise hormonelle Veränderungen im Körper. Cortisol, hast du wahrscheinlich schon davon gehört, das ist ein Hormon, das der Körper bei Stress vermehrt ausschüttet. Das stellt kurzfristig Energie bereit und bereitet den Körper auf Kampf oder Flucht vor. Und chronisch erhöhte Cortisolspiegel haben negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Na, also, ich sage jetzt mal, wenn der Säbelzahntiger da steht, dann ist es gut, wenn wir mal kurz Energie haben, um halt zu überlegen, rennen wir jetzt davon oder schlagen wir ihn in die Flucht, ne, mit einem Kampf. Aber wenn halt der Säbelzahntiger der Chef oder die Chefin ist oder der Stress auf der Arbeit oder eine Pflegesituation in der Familie oder was auch immer dir gerade Stress bereitet, dann wirst du weder kämpfen noch flüchten, sondern den Stress in Anführungszeichen einfach aushalten und dann können diese Prozesse im Körper nicht ablaufen, die dazu führen, dass das Cortisol auch wieder abgebaut wird. Das heißt, dein Cortisolspiegel, der ist chronisch erhöht, weil wir nicht mehr durch diese ganze Stressreaktion, unter anderem mit körperlicher Bewegung und danach am Lagerfeuer sitzen und feiern, dass wir überlebt haben, also in die Verbindung zu gehen mit anderen, durchspielen, sondern der Stress ist einfach nur da, er baut sich auf und das kann wirklich gravierend negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben. Und was wir beispielsweise auch wissen, dass diese hormonellen Veränderungen, die da passieren, die Fettansammlung gerade im Bauchbereich fördern. Und da gibt's auch eine Podcast-Episode dazu, über das in Anführungszeichen böse Bauchfett. Und ja, es ist so, dass das Bauchfett hormonaktiv ist, dass da auch Stoffe ausgeschüttet werden, die beispielsweise Entzündungen im Körper verstärken können. Ja? Nicht nur in der Fettmasse am Bauch, sondern auch in anderen Geweben kann chronischer Stress zu einer erhöhten Produktion von sogenannten pro-inflammatorischen Zytokinen führen. Also kleine Stoffe, die Entzündungen fördern können und dementsprechend auch Entzündungsprozesse im Körper, die vielleicht auch schon da sind, nochmal verstärken können. Und zwischen den Entzündungsprozessen gibt es auch wieder einen Zusammenhang zu dem Risiko von verschiedenen Erkrankungen, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolischen Syndrom, bestimmte Arten von Krebs. Und außerdem können durch chronische Entzündungsprozesse im Körper sich das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen erhöhen. Und du merkst schon, wie komplex das Ganze ist. Auch hier wissen wir wieder nicht, ne? War jetzt das Huhn zuerst da? War das Ei zuerst da? Wie hängt denn das alles zusammen? Und es ist einfach krass, krass, krass komplex. Und da ist halt auch wieder die Frage, müssen wir jetzt den in Anführungszeichen Schuldigen finden oder können wir halt die Situation verbessern? Weil wir wissen, dass es zu Stress auch zu Verhaltensänderungen kommen kann. Also Stress kann zum Beispiel emotionales Essen fördern. Also Menschen greifen eher zu energiedichten Lebensmitteln, die häufig als ungesund in Anführungszeichen angesehen werden, nur um sich beruhigen oder zu betäuben. Wir sind hier wieder gleich beim emotionalen Essen. Wir sind beim Stressessen. Ist ja logisch. Wir wissen beispielsweise aber auch, dass gestresste Personen eher dazu neigen, körperlich weniger aktiv zu sein. Also Stress fördert einen Bewegungsmangel. Und wir wissen aber, Bewegung ist wieder eine riesengroße Stellschraube, um die allgemeine Gesundheit zu fördern. Und ich will nicht sagen, dass jede Bewegung gut ist. Ich habe das letzte wieder irgendwo gesehen, ich glaube so auch auf Instagram, wie eine Person ihre Essstörung durch Sport geheilt hat. Wo ich mir dann auch gedacht habe, hui, das, was sie aber so sportlich macht, das kommt jetzt irgendwie nicht so mit viel Freude rüber, sondern eher mit sehr viel Druck und eher mit sehr viel Zwang. Und wieso trainiert sie denn, wenn sie krank ist? Also, da hat sich eventuell, also ohne dass ich jetzt natürlich von außen Diagnose stellen kann, sind da schon so ein paar Anzeichen, dass sich da möglicherweise einfach was verschoben hat. Ne? Also Ja, ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema. Aber allgemein kann Bewegung eine große Stellschraube sein, um sowohl die körperliche als auch geistige Gesundheit zu fördern. Und wenn ich in eine Situation gerate durch chronischen Stress, in der ich eher weniger Bock habe, mich zu bewegen, ja, ist halt vielleicht was, was jetzt nicht so günstig ist. Und wir haben bei den Verhaltensänderungen auch Schlafmangel und Schlafstörungen. Denn wenn ich sehr gestresst bin, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so ging, dann verarbeite ich nachts ganz oft, dann träume ich ganz wild und dann kann ich sowohl schlechter einschlafen als auch schlechter durchschlafen. Meine Schlafqualität ist schlechter, meine Schlafdauer ist in der Regel kürzer und das beeinflusst natürlich auch meinen Stoffwechsel und erhöht auch wieder das Risiko für eine Vielzahl gesundheitlicher Probleme. So. Ich würde mal sagen, ich kann mal so ein Zwischenfazit an der Stelle, glaube ich, ziehen. Die Gewichtszunahme selbst ist dann oft nicht die primäre Ursache der gesundheitlichen Probleme, sondern möglicherweise eher eine Folge des komplexen Zusammenspiels von Stress, hormonellen Veränderungen, Entzündungsprozessen und vielleicht auch nicht gesundheitsförderlichen Lebensgewohnheiten. Was ja auch noch ein Problem schon wieder ist, oder nennen wir es vielleicht lieber Herausforderung. Wie gehen wir an die Sache ran? Ne? Wir wollen dann das Gewicht reduzieren. Das heißt, wir machen eine Diät. Wir essen dann möglicherweise zu wenig, weil das geht sehr, sehr schnell, dass wir zu wenig essen und dann dem Körper wieder ein Stresssignal senden. Also Diäten an sich können Stress verursachen. Wiederholte Diätversuche und auch das damit verbundene Scheitern, die können zu einem verminderten Selbstwertgefühl führen. Die können dazu führen, dass das Risiko für Depressionen und für Essstörungen erhöht ist. Und ja, ne, nicht jede Diät führt in eine Essstörung. Also in Anführungszeichen nur eine von vier chronischen Diäthaltenden rutscht irgendwann in die Essstörung ab. Aber jede Essstörung hat mal mit einer Diät angefangen. Und was mir auch nochmal ganz, ganz wichtig ist zu sagen, Gewicht ist kein Verhalten und ist somit auch kein direkter Gesundheitsmarker. Und ich weiß, ich habe heute sehr, sehr viele Podcast-Episoden verlinkt, aber auf die möchte ich gerne auch nochmal verweisen. Das ist die Episode 106, die heißt Gesundheit und Gewicht, gesellschaftliche Meinung versus wissenschaftliche Datenlage. Und ich verweise darauf, weil ich kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ich hatte in dem Insta-Podcast Wunschbutton, nenne ich das jetzt mal, also ich habe letzte Mal in meiner Insta-Story nachgefragt, was wünscht ihr euch denn für den Podcast, welche Themen? Ich glaube, ich hatte da irgendwie drei oder viermal drin. Warum wird denn Abnehmen immer noch bei einem hohen Körpergewicht empfohlen? Und ich kann dir ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Ich empfehle es nicht. Zumindest nicht so, wie das gemacht wird. Ja, also auch beim intuitiven Essen, bei Health at Every Size, kann sich das Gewicht verändern. Aber das ist nicht der primäre Fokus. Das ist nicht dieses Zielorientierte, wo wir darauf hinarbeiten, sondern wir gucken uns ganzheitlich die Situation an. Und wenn sich dann das Gewicht ändert, okay. Und wenn nicht, auch okay. Ja, und, ne? Was jetzt da ja auch noch dazu kommt, wir wollen ja heute Argumente finden und uns die ganze Sache mal aus, ja, PatientInnen oder KlientInnen-Sicht, aber auch aus BehandlerInnen-Sicht angucken. Ne? Gerade als BehandlerIn kämpfen wir ja oft auch mit der Sorge, kein gutes Vorbild zu sein. Ne? Wir befürchten, dass wenn wir zum Beispiel dick sind, dass wir dann nicht als kompetent wahrgenommen werden oder dass wir kein gutes Beispiel für PatientInnen oder das private Umfeld sein können. Also warum sollte ich mich denn von jemandem beraten oder behandeln lassen, wenn die Person selbst gar nicht dem Bild entspricht, das ich von Gesundheit habe? Und damit fängt es ja an. Welches Bild habe ich denn von Gesundheit? Und entspricht dieses Bild, das ich von Gesundheit habe, auch wirklich der Realität? Oder wenn ich beispielsweise mir jetzt selber sage, boah, du bist ja Ernährungswissenschaftlerin, jetzt bist du dick, Na, was kannst du denn Leuten beibringen? Ja, ist es die Wahrheit? Na, kann ich wirklich Leuten nichts erzählen, was die nicht vielleicht weiterbringen könnte? Oder ist es eine Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle, um mich halt klein zu machen? Na, was ist es? Und ich finde, wir dürfen anfangen, Gesundheit, Wohlbefinden, aber auch unseren Erfolg an anderen Dingen zu messen, als an der Zahl, die auf einer Waage steht. Und gerade als BehandlerInnen dürfen wir anerkennen, und natürlich auch als Privatpersonen, dass Medizin und Gesundheit deutlich komplexer sind als die in Anführungszeichen richtige Ernährung und ausreichend Bewegung. Und gerade wir als BehandlerInnen können uns davon distanzieren, unseren KlientInnen und PatientInnen die Schuld zu geben, die Schuld an ihrem Leid zu geben, die Schuld an ihrer Krankheit, an ihrer Diagnose. Und wenn wir das aufhören, wenn wir uns davon distanzieren, dann schaffen wir Rahmenbedingungen, in denen wir echte Prävention betreiben können. Und das würde uns dann als Gesellschaft wirklich gesünder machen als ein, jetzt nehmen Sie mal ab und dann ist alles besser. Und ganz oft habe ich so das Gefühl, wenn jemand, wie gesagt, nicht ready, reachable und teachable ist, weil, und das war ich ja auch vor 10 Jahren oder so, wenn mir da jemand gesagt hätte, ich hätte mal so einen Podcast, hätte ich gesagt, na klar, träum weiter, vielleicht in einem Paralleluniversum, ne? Weil ich einfach so sehr diese ganze Diätmentalität und diese ganze Fettfeindlichkeit verinnerlicht hatte, dass ich überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen bin, das mal zu reflektieren und mal zu gucken, ne, was ist denn da dran? Oder kann ich das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive sehen? Und ich nehme mich da selber absolut nicht aus. Und dann ist halt immer schwierig, ne, wenn man dann jetzt mit Zahlen, Daten oder Fakten kommt. Und ich habe das auch ganz oft irgendwie früher gehabt, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde mit einer Person diskutiert oder geredet habe und mir dann gedacht habe, boah, gutes Gespräch, ne, vielleicht hat da jemand irgendwie mal eine neue Perspektive eingenommen, denk mal darüber nach, ne? Und dann kommt aber auch wieder so dieses, ja, aber dick sein ist ungesund. Und dann denkst, boah, war jetzt irgendwie diese letzte halbe Stunde dieses Gespräch völlig für die Katz. Ja, das ist wie so dann so dieses Endargument und danach zählt nichts mehr. Und was ich dann gerne mache, ist, dass ich sage, geh mir mal davon aus, dass du recht hast, dass das Gewicht wirklich Schuld an bestimmten Erkrankungen ist und dass eine Gewichtsabnahme den Gesundheitszustand auf jeden Fall verbessern würde und den Stoffwechsel. Und ne, ich gehe auch davon aus, dass die allermeisten Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, auch diesen Beruf ergriffen haben, um anderen Menschen zu helfen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, ne, wir sind hier volle Kanone im Konjunktiv, dass das alles so wäre, wenn wir nicht eine Situation schaffen, wo Menschen angstfrei und schamfrei hingehen können, dann hilft diese ganze gute Intention, die wir vielleicht haben, ne, dass wir Menschen helfen wollen, nicht, weil wir die Menschen nicht erreichen. Und das ist dann oft was zieht oder wo zumindest dann Menschen im Gesundheitsbereich darüber nachdenken, wenn ich dieses Argument dann anführe, dass sie niemandem helfen können, wer nicht den Weg zu ihnen findet. Und da kann man dann auch ganz oft ansetzen, dass dieser Weg einfacher wird, dass Menschen keine Angst vor Verurteilung haben müssen, dass Menschen sich nicht schämen müssen. Ja, müssen sie, also sollten sie sowieso nicht müssen, aber dass sie das Gefühl haben, ich komme an einen Ort, wo ich gesehen werde, wo ich respektiert werde und wo mich die Person, mein Gegenüber, meine BehandlerIn als Mensch jenseits meines BMIs wahrnimmt. Und damit, also mit diesem Argument, kann man dann ganz oft Menschen auch erreichen, selbst wenn wir nicht übereinkommen beim Thema Gesundheit und Gewicht und wie da der Zusammenhang ist. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Verbessert eine Gewichtsabnahme den Stoffwechsel? Ein Gewichtsverlust kann, ja, temporäre Verbesserungen bewirken, aber die langfristigen Effekte sind oft minimal und unsicher. Und es gibt viele Studien, die einen Zusammenhang zwischen Gewichtsabnahme und verbesserten Gesundheitsparametern zeigen, die berücksichtigen aber oft nicht, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten. Beispielsweise Bewegung, Ernährung, Stress, Schlaf, mentale Gesundheit, Umweltfaktoren, Diskriminierung und so weiter und so fort. Und wir können es eben auch schlecht auseinanderhalten, was jetzt der Faktor mit dem größten Einfluss ist. Wenn GesundheitsdienstleisterInnen suggerieren, dass eine Abnahme auf jeden Fall die Gesundheit verbessern würde, verstärken sie damit häufig nur noch die Scham, die viele Menschen erleben, wenn es ihnen trotz aller Bemühungen nicht gelingt, ihr Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Und Stress wirkt an dieser Stelle oft als Mediator, da er zum einen direkte physiologische Veränderungen, also im Körper bewirkt, und auch indirekt Verhaltensweisen fördert, die zu einer Gewichtszunahme führen können, aber auch völlig unabhängig vom Gewicht zu einer Verschlechterung der allgemeinen Gesundheit. Und meine Empfehlung ist daher, wir dürfen anfangen, Gesundheit, Wohlbefinden, aber auch unseren Erfolg an anderen Dingen zu messen als an der Waage und uns besonders als BehandlerInnen davon distanzieren, Menschen die Schuld an ihrem Gewicht, an ihrem Gesundheitszustand, an ihrer Diagnose oder was auch immer zu geben, denn das ist nie hilfreich. Und in der nächsten Woche gucken wir uns mal an, wie wir das kommunizieren. Und damit bin ich heute jetzt aber erstmal am Ende dieser Episode. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen bei diesem unglaublich komplexen Thema. Ich danke dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter, da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die noch mal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.